Die Botschaft Gedenke des Herrn wurde am 22.01.1963 in der Southside Assembly of God in Phoenix, Arizona gepredigt. Übersetzer ist Bruder Stefan Baumann. Der Herr segne dich, Bruder. Ich bin glücklich, heute Abend bei der Southside Assemblies of God zu sein, um mit euch anzubeten und diese schöne Gemeinschaft zu genießen, die ihr zweifellos ständig genießt. Ich bin einfach ein wenig müde. Wir waren gestern Abend unten in Tucson zum Bankett und hatten dort eine wunderbare Zeit. Der Herr hat uns gesegnet und ich habe den ganzen Tag von all dem Guten gezehrt. Ich habe gestern Abend jemanden zugehört. Ich kannte den Sohn von Bruder Carl Williams nicht. Ich habe heute einfach mit diesem gewissen jungen Mann geprahlt. Ich stand auf und sprach über diese Jugendversammlung. Und ich sagte zu meiner Tochter, stelle sicher, dass du dorthin kommst. Sie antwortete, ich kenne dort niemanden. Ich sagte, du wirst irgendjemanden kennen oder jeder wird dich kennen. Geh einfach nur hin. Und ich bete, dass sie die Taufe des Heiligen Geistes während dieser Versammlung dort oben empfängt. Ich sagte, dieser feine junge Mann, sein Angesicht leuchtete von der Herrlichkeit Gottes. Und ich wiederholte es gegenüber Billy. Er stand einfach da und schaute mich an. Er sagte, Papa, weißt du nicht, wer das war? Das war der Sohn von Bruder Carl Williams. Nun weiß ich, dass du aus guten Verhältnissen kommst. Das ist richtig. Ich bin so froh, heute Abend in Phoenix zu sein. Na, wenn das nicht Bruder Pat Tyler ist. Woher in aller Welt kommst du, Bruder? Ich nehme an, du bist aus New York per Anhalter gekommen. So wird es gewesen sein. Ich sehe hier heute Abend Bruder Gene, Bruder Leo, Bruder Ed Dalton, viele meiner Freunde hier und Bruder Ed Hooper. Und ich habe heute Abend hier oben einen guten Überblick über alle und kann mich gut umschauen. Nun, ich werde ein bisschen müde. Es war ziemlich hart. Wir waren viele Stunden dort. Und meine Frau sagte mir, sag mal, ich bemerke, dass du anfängst, mit deiner zweiten Stimme zu sprechen. Ich sagte, dieses Mal musste ich damit sprechen. Manchmal, wenn ich spreche, gehe ich hinunter und spreche tief aus meinem Hals. Dann wird dieser Teil heiser und ist abgenutzt. Ich komme dann zum oberen Teil herauf und spreche von dort aus. Wir müssen einfach alle möglichen Dinge lernen, wenn wir für den Herrn arbeiten und uns überstrapazieren. Nicht wahr? Ich hoffe, dass alle, die hinter mir sitzen, Prediger sind. Wenn es so ist, dann sind wir heute Abend gut aufgehoben. So eine feine Gruppe von Männern, die zusammensitzen. Das erinnert mich an die Verheißung, dass wir in himmlischen Örtern in Christus Jesus zusammensitzen, wo sein Blut uns von aller Sünde reinigt. Ich werde versuchen, euch heute Abend wirklich früh gehen zu lassen, denn morgen Abend gehen wir zu Bruder Chores in der 11. Straße und Garfield. Das ist auch eine Versammlung Gottes dort draußen, die erste Versammlung Gottes. Und dann werde ich einfach eine Weile den anderen Predigern zuhören, bis zum nächsten Sonntagmorgen, nehme ich an. Drüben bei der Versammlung bin ich. Wir werden eine wunderbare Zeit haben. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir eine gute Zeit haben werden. Und meine Absicht, warum ich hier bin, ist eine Art Aushilfe. Ihr wisst schon, um überall zu helfen und ein wenig Gemeinschaft mit den Brüdern zu haben. Einen Abend hier und da, um sich kennenzulernen. Und vielleicht fängt ein kleiner Erweckungsgeist an, die Menschen zu treffen und dann tun wir, was wir können, bis wir zu dem großen Höhepunkt kommen. Und ich denke, Bruder Oral Roberts ist dieses Mal derjenige, der den Höhepunkt beim Bankett am nächsten Montagabend bringen wird. Ich weiß, dass wir eine großartige Zeit erwarten und den ganzen Rest der Woche über. Also betet jetzt für uns und geht hinaus auf die Straßen, an die Hecken und Landstraßen und bittet sie herein. Nein, nötigt sie, zwingt sie, nötigt sie hereinzukommen, denn dies wäre eine wunderbare Zeit für Phoenix, um eine große Heimsuchung zu bekommen, die ihr, und ich weiß, dass Gott willens ist, wenn wir bereit sind. Das ist der Grund für diese Erweckungen. Zu versuchen, die Bedingungen zu erfüllen und ins Gebet zu kommen und bereit zu sein, dass diese Sache geschieht. Lass uns nun einfach, bevor wir uns dem Wort näher mit dem Autor sprechen, während wir unsere Häupter zum Gebet beugen. Jetzt, wo wir unsere Häupter und Herzen vor Gott gebeugt haben, bin ich mir sicher, dass es in einer Zuhörerschaft dieser Größe viele Bitten geben wird. Und wenn du eine Bitte hast und deiner vor Gott gedacht werden soll, dann hebe einfach deine Hand und sage, Herr, gedenke meiner. Unser himmlischer Vater, du weißt, was sich hinter jeder Hand verbirgt. Du weißt, was in ihre Gedanken gekommen ist und du bist mehr als imstande, jede Bitte zu beantworten. Und wir beten, dass du es gewähren wirst, Herr. Wir bitten dich, dass du in deiner Gunst heute Abend über uns lächeln mögest, indem du den Heiligen Geist über uns ausgießt. Und wir denken daran, Herr, dass du morgen Abend in der ersten Versammlung Gottes wieder deinen Segen über uns ausgießen wirst und dann drüben im Ramadan, am Abschluss der Woche. O Gott, möge es dort buchstäblich Hunderte geben, die gerettet werden. Gewähre es, Herr. Möge es dort eine solche Ausgießung des Geistes geben, bis die Zeitungen nicht länger schweigen können, sondern das veröffentlichen müssen, was getan wurde. Gewähre es, Herr. Mache dich einfach deinem Volk bekannt, Herr. Mögen ihre demütigen Herzen sich im Glauben ausstrecken und glauben, dass wir diese Dinge empfangen werden, um die wir bitten. Dann wollen wir für die beten, Herr, die heute Abend gerne hier wären und nicht hierher kommen können. Sie sind krank und geplagt und in solch einem Zustand, dass sie nicht hierher kommen können. Wir beten für sie, Herr. Möge der Heilige Geist jeden einzelnen von ihnen besuchen. Segne diese Brüder, die einen so langen Weg über die eisigen Felder gekommen sind und die vielen, die noch auf dem Wege sind. Beschütze sie, Herr. Lass sie sicher ankommen. Nun segne diese Versammlung, diesen feinen Pastor, seine Versammlung, seine Verwalter, Diakone und alles, wofür sie stehen, Herr. Wir beten, dass du mit ihnen bist und ihnen hilfst. Jetzt beten wir, dass du uns dein Wort gibst. Wir können es nur lesen, Herr, und den Text studieren. Du musst den Zusammenhang geben und wir schauen auf dich. Im Namen Jesu Christi. Amen. Im Buch 1. Korinther, das 11. Kapitel. Wenn jemand, wisst ihr, normalerweise liest man gerne oder markiert eine Stelle und sagt, ich, vielleicht findet jemand etwas, das das Gesagte noch verbessern könnte. Prediger oder manchmal auch die Laien nehmen es mit, lesen es durch und hören sich an, was gesagt wurde. Oft mache ich mir auch Notizen. Wenn ihr also heute Abend mit uns lesen möchtet, schlagt 1. Korinther das 11. Kapitel auf und wir fangen beim 23. Vers an zu lesen. Denn ich habe es vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in derselben Nacht, in der er verraten wurde, das Brot nahm, und als er gedankt hatte, brach er es und sprach, nehmt, esset, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Nach derselben Weise nahm er auch den Kelch nach dem Mahle und sprach, dies ist der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis. Und jetzt möchte ich als Text daraus nehmen, gedenket des Herrn. Nun ist es natürlich so, dass wir alle wissen, in unseren Gemeinden lesen wir das jedes Mal im Abendmahlsgottesdienst und es ist ein großartiger Text, den man zu dieser Zeit lesen kann oder eine großartige Schriftstelle, die dazu passt. Aber ich möchte einfach diese Worte zu meinem Gedächtnis nehmen. Nun, das Abendmahl hat im Laufe der Zeitalter oft einen großen Streit zwischen Protestanten und Katholiken ausgelöst. Sie sagen, die Katholiken nehmen das Abendmahl in der Hoffnung, dass sie etwas getan haben, um sich etwas Gutes zu verdienen und dass ihre Sünden dadurch vergeben werden. Die Protestanten nehmen es in Erinnerung daran, dass Christus ihnen bereits vergeben hat und sie nehmen es in der Freude, dass ihnen bereits vergeben ist. Paulus sagt hier weiter, wie man zum Tisch des Herrn kommen soll. Wenn etwas verkehrt ist, dann bring es in Ordnung, bevor wir dorthin gehen. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Und nun sollten wir sehr, sehr viel im Gebet sein, wenn wir das Abendmahl nehmen. Aber ich habe mich schon oft gefragt, ob wir das Wort Abendmahl, Kommunion oder Gemeinschaft richtig gebrauchen. Nun, kommunizieren bedeutet, mit jemandem zu sprechen. mit jemandem zu kommunizieren. Und ich frage mich, wenn wir uns auf diese Weise an himmlischen Örtern treffen, ob dies nicht wirkliche Gemeinschaft ist, dass wir mit Gott kommunizieren und mit ihm sprechen. Und wenn wir dann einfach still sitzen und ihn antworten lassen. Eines der schrecklichen Dinge, die ich tue, ist, dass ich versuche, die ganze Zeit zu reden und ich lange genug still sitze, damit er mir antworten kann. Wir tun das so oft im Gebet. Ich denke, wenn wir unser Herz ausschütten und uns dem Herrn Jesus zuwenden würden und dann einfach knien und eine Weile still sind und sehen, was er uns antwortet. Und manchmal habe ich das getan und meine ganze Meinung hat sich geändert. Ich ging zu ihm und fragte, Herr, diese Menschen haben wirklich etwas. Ich glaube, sie möchten mich dort haben. Und ich fing einfach an zu beten und das Erste war, ich bin einfach zufrieden, dass das der Wille des Herrn ist. Aber nachdem ich gebetet habe, wenn ich dann noch einmal ein bisschen verweile, ändert es sich manchmal noch und wird woanders hingelenkt. Spreche einfach mit dem Herrn. Oh, was für eine herrliche Gemeinschaft, sich einfach hinzuknien, zu reden, zu kommunizieren und darauf zu warten, dass er antwortet. Wenn man bedenkt, was für eine große Person das ist, mit der du da sprichst. Der Schöpfer selbst, um mit ihm zu sprechen, der dein Leben, diese Vulkanasche, gelegt hat, in der du lebst. Und eines Tages wirst du dort weggehen müssen und dann liegt es in seinen Händen, wohin es von dort an geht. Du hast jetzt das Vorrecht, selbst zu entscheiden, welchen Weg diese Seele einschlägt, wenn sie von hier geht. Und was für eine wunderbare Sache, mit ihm auf der Grundlage seiner Verheißung zu kommunizieren und dann zu hören, wie er zu dir zurückspricht und sagt, es ist alles gut. Wow, das drückt es wirklich gut aus. Wir müssen nicht auf irgendein Glaubensbekenntnis schauen, wir müssen nicht auf irgendwelche Dogmen schauen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist einfach zu wissen, dass er sein Wort bezeugt, dass es erledigt ist und das ist alles. Dann fällt die Last von uns ab. Ich habe darüber nachgedacht, was es heißt, zu diesem Tisch zu kommen, wie wir es heute Abend nennen würden. Jetzt habe ich es so ausgedrückt, dass es sich hier genauso um Gemeinschaft handelt, wie bei dem, was wir das Abendmahl nennen. Wisst ihr, die Menschen aus dem Osten haben das alles durcheinander gebracht und ich kann sie nicht aufklären. Und ganz oben im Norden, wenn ich zum Abendmahl, Englisch Supper, der Übersetzer, gehe, sagen sie mir, es ist ein Abendessen, Englisch Dinner, der Übersetzer. Sie sagen, es gibt Frühstück, Mittag und Abendessen. Nun, wo bleibt mein Abendmahl? Ich versuche es herauszufinden. Und sie sagen, oh, das ist alles. Ich sagte, wir haben nicht das Abendessen des Herrn genommen, er nannte es das Abendmahl des Herrn. Und ich habe das Gefühl, dass ich eine Mahlzeit verpasst habe, wenn ihr anfangt, es so zu nennen. Aber wenn wir jetzt auf diese Weise zusammenkommen, dann kommt Gott herab. Und der Abendmahltisch ist eigentlich zerbrochen. Ein gebrochener Leib, der Leib des Herrn, den wir unter uns aufteilen. Das ist jetzt der buchstäbliche Leib des Brotes, den wir brechen, der den Leib Christi darstellt. Habt ihr am Pfingsttag bemerkt, welche große Sache wir dort haben? Dass Gott, der die Kinder Israels durch die Wüste führte, er diese große Feuersäule und am Pfingsttag fiel dieses große Feuer und teilte sich dann unter seinem Volk auf. Oh, wenn ich daran denke, dass er möchte, dass wir an himmlischen Örtern zusammensitzen und jeder diese Wärme des Feuers des Heiligen Geistes genießt. Geteilte Zungen waren auf ihnen wie Feuerzungen. Gott teilte sich selbst unter der Gemeinde auf. Oh, bringt das nicht einfach unsere Herzen zum Brennen? Das ist der Moment, in dem wir an himmlischen Örtern zusammenkommen können. Nun wissen wir, dass sein Tisch, an dem die Menschen zusammensitzen und mit ihm Gemeinschaft haben, wie eine Oase in der Wüste ist. Eine Oase in der Wüste, wo es eine große Quelle gibt, zu der müde Reisenden kommen, um an diesem Oase herumzusitzen und sich zu erfrischen und sich dann daran zu erinnern, wie es dazu gekommen ist. Und so ist es auch in der Gemeinde, dass an diesem Tisch des Abendmahls, an dem alle Segnungen Gottes wie das volle Evangelium und alles, was Gott für seine Gemeinde hat, herausgebracht und vor uns ausgelegt werden. Und es ist wie eine Oase in dieser heißen, brennenden, sündigen Wüste, durch die wir reisen. Und wenn wir hereinkommen und die Speisekarte lesen, dann sehen wir, dass er sich noch einmal umdreht und ihm ist nicht dieses oder jenes ausgegangen oder das hier ist durchgestrichen, sondern er ist derselbe gestern, heute und für immer. Er hat alles auf der Speisekarte und steht bereit, um es auszuteilen. Das ist das Gute daran. Dann können wir auf die Speisekarte schauen und einfach das Ganze nehmen. Ich mag den kompletten Gang, ihr nicht auch? Ich nehme es einfach gern. Und während wir diese Segnung genießen, spürt jeder seine Gegenwart und sagt Amen. Preis sei Gott. Halleluja. Und so weiter. Dabei können wir uns dann an den erinnern, der es uns gebracht und möglich gemacht hat, der Tod des Herrn Jesus Christus, des Sohnes Gottes. Denkt an ihn. Ich denke, das ist es, was oft, vielleicht genießen wir so viele Segnungen, dass wir einfach vergessen, woher sie kommen. Einmal war ich erstaunt. Ich ging mit einer Gruppe von Christen einer bestimmten Gemeinde und sie setzten sich zum Essen, aber danken Gott nicht für ihr Essen. Nun, ich dachte, dass es irgendwie seltsam war und ich ging zu einem anderen Haus und auch sie gingen einfach zum Essen rüber. Ich stellte sie zur Rede, sie sagten, oh, na ja, das ist, weil Gott sowieso dafür sorgt. Ich sagte, es erinnert mich an ein Schwein unter einem Apfelbaum, wisst ihr? Die Äpfel fallen herunter und schlagen ihm den ganzen Tag auf den Kopf und er schaut nie nach oben, um zu sehen, woher sie kommen. Wisst ihr, ich denke, es lohnt sich innezuhalten und nach oben zu schauen, um zu sehen, woher diese Dinge kommen. Oh, wie herrlich ist es, sich an unseren Herrn zu erinnern und was er alles für uns getan hat und daran zu denken, dass es nichts anderes gab, was dies hätte möglich machen können. Es gibt nichts, was es möglich machen konnte, außer unserem Herrn. Und er tat es aus freien Stücken, als es keine würdige Person gab, keinen Propheten, keinen Weisen, keinen Machthaber, keinen Herrscher, keinen König. Niemand konnte es tun, außer dem Herrn Jesus selbst. Und er tat es so bereitwillig für uns. Lasst uns einfach daran denken, dass er es für seine Kinder seit jeher getan hat. Nun, lasst uns kurz über etwas sprechen, an das man sich erinnern muss. Ich könnte mir vorstellen, dass es heute Abend drüben in der Herrlichkeit einen Mann namens Noah gibt. Und er hat sicherlich eine Menge, das ihn an den Herrn erinnert. Denn in der Zeit, als Gott all das Böse auf der Erde vernichten wollte, erinnerte sich Gott an Noah. Und Noah erinnerte sich, wie er durch Gottes Gnade dem Zorn Gottes entkam. Wie die großen Wasser begannen, die Straßen hinunter zu fließen und die Winde heulten und die Felsen von den Bergen abbrachen. Und was für ein schrecklicher Sturm. Häuser wehten weg, die Quellen brachen auf, aber Gott hatte Noah in der Arche. Nun, wenn das nicht mal ein wunderbarer Ort ist, um sich an ihn zu erinnern. Ja, in der Arche sicher geborgen zu sein, in der Gegenwart Gottes, um mit ihm zu leben. Dann könnten wir eine andere Gruppe von Menschen nennen, oder zumindest würde ich sagen, drei Personen. Und sie hießen Schadrach, Messach und Abednego. Und sie haben ihren Stand für Gott eingenommen und sich daran erinnert, dass er sein Versprechen hält. Und dass in dieser großen Stunde wegen ihres Standes sich sogar viele von ihren eigenen Brüdern in die Welt abgewandt hatten. Aber sie wollten trotzdem standhaft bleiben. Sie setzten sich für Gott ein. Und als der Ofen 7-mal heißer war als je zuvor und sie in diesen Ofen geworfen wurden, können sie sich sicherlich an den 4. Mann erinnern, der dort drinnen mit ihnen war und die ganze Hitze und den Tod von ihnen fernhielt. Dieser 4. Mann hatte etwas an sich. Ich möchte eine Weile über ihn sprechen, wie er der Einzige war, der das möglich machen konnte. Es gab keinen anderen, der es tun könnte, außer diesem 4. Mann. Und er war derjenige, der im Rachen des Todes Leben schenkte. Amen. Und er hielt die Feuerflammen zurück und bewahrte sie. Und oh, solange es dort eine Erinnerung gibt, sie wird nie verblassen. Können Sie sich an diesen großen Tag unten in Babylon erinnern? Es gab noch einen anderen Mann in Babylon, der sich auch erinnern kann, und das war Daniel, der sich in seinem Herzen vorgenommen hatte, sich nicht mit den Dingen der Welt zu verunreinigen. Das ist ein guter Standpunkt. Das ist der Punkt, an dem wir die Rüstung ein wenig fester schnallen sollten. So ist es richtig. Wir werden uns nicht mit den Dingen der Welt beschmutzen. Egal, was die andere Gemeinde tut, wir selbst werden sie anschnallen. Wir werden direkt mit dem Wort verbleiben. Egal, was kommt oder geht, wir werden uns nicht verunreinigen. Wenn die anderen es tun möchten, dann sollen sie es tun. Wenn die Frauen sich die Haare schneiden wollen, lass sie es tun. Wir tun es nicht, das stimmt. Wenn sie Maniküre tragen möchten oder was auch immer diese Farbe für ein Zeug ist, lass sie es tun. Wir werden es nicht tun. Wenn der Rest von ihnen sagt, dass sie Zigaretten rauchen können und damit durchkommen, nun, lass sie es tun. Aber wir werden es nicht tun, das ist klar. Der Rest kann nach Hause gehen und die Sonntagsschule wegen einer Fernsehsendung vorzeitig verlassen oder am Mittwochabend den ganzen Gottesdienst wegen einer bestimmten Sendung ausfallen lassen. Egal, was sie tun, wir werden dem Herrn dienen. Wir werden den Platz wie Josua einnehmen. Ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Wir erinnern uns daran, was er getan hat, um uns diesen Segen zu bringen, und wir schätzen es so sehr, dass wir es in keiner Weise beschmutzen können. Es ist ein Schatz des ewigen Lebens, den wir haben, und wir möchten uns auf keinen Fall mit den Dingen der Welt verunreinigen. Auf keinen Fall. Und Daniel hatte in seinem Herzen die gleiche Absicht, obwohl er dort Bürger wurde, aber nicht aus freien Stücken, denn er war ein Fremder. Und jeder wiedergeborene Christ ist einfach ein Fremder, sobald er wiedergeboren ist, weil er himmlisch gebunden ist. Sein Besitz liegt im Himmel. Und hier waren vor einiger Zeit meine Frau und ich, vor etwa 2 Jahren. Bruder Mercer und die anderen werden sich darüber freuen. Wir waren drüben im Einkaufszentrum und in unserer Stadt gibt es so viele sogenannte religiöse Menschen. Aber wir sahen eine Frau, die einen Rock trug. Und das war das Seltsamste, denn keiner der anderen schien einen zu tragen. Wir wissen, dass viele von ihnen in Chören singen und alles. Und so sagte meine Frau zu mir, nun, warum? Ich sagte, sie haben nicht unsere Staatsangehörigkeit. Sie fragte, was? Ich sagte, nein, sie sind nicht von unserer. Sie antwortete, sie sind Amerikaner, nicht wahr? Ich sagte, sicher, sie sind Amerikaner. Das mag schon stimmen. Und ich finde es, wenn ich in der Mission rund um die Welt unterwegs bin, ich gehe nach Deutschland und dort gibt es einen nationalen Geist. Es ist ein deutscher Geist. Es ist der Geist der Nation. Ich gehe in die Schweiz und finde heraus, sie sind einfach Brüder, die fast die gleiche Sprache sprechen, aber dort ist ein anderer Geist. Seht ihr? In der Schweiz herrscht ein anderer Geist. Dann komme ich nach Finnland, da ist ein ganz anderer Geist. Dann komme ich nach Amerika, dort gibt es einen amerikanischen Geist. Das stimmt. Nun, sagst du, sind wir nicht? Sie sagte, sind wir nicht amerikanische Bürger? Wie kommt es, dass unsere Leute so und so sind? Und ich antwortete, nun siehst du, Schatz, jede Nation lebt im Geist der Nation. Das ist der nationale Geist. Sie sagte, nun würden wir dann nicht auch im amerikanischen Geist leben? Ich sagte, oh nein, wir sind wiedergeboren. Wir leben in einem himmlischen Geist, wo Heiligkeit, Rechtschaffenheit. Und wir sind keine Amerikaner, was das angeht, denn Amerika ist nur eine irdische Nation. Aber wenn ein Mann aus Deutschland, aus der Schweiz oder wo auch immer er her sein mag, vom Himmel her geboren wird, nimmt er einen himmlischen Geist an. Und seine Natur und sein Wesen hält nach den Dingen von oben Ausschau, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Amen. Oh, wie sehr sollten wir uns daran erinnern, dass er gestorben ist, damit wir gegen diese Dinge gestärkt und geimpft werden können. Das stimmt. Eine gute, gesunde Pflanze braucht man nicht zu besprühen. Das Ungeziefer wird sowieso nicht an sie herankommen. Ja, das stimmt. Eine gesunde Pflanze wird nicht von Ungeziefer befallen. Es sind diese Treibhauspflanzen, die ständig besprüht werden müssen. Eine Art Mischform. Und so ist es auch heute. Wir müssten die Gemeinde zu sehr besprühen und bemuttern. Sie sollten robuste Menschen in Christus sein, gewaschen im Blut Jesu Christi und geboren aus dem Geist Gottes. Und all die weltlichen Käfer zerstreuen sich. Sie trauen sich sowieso nicht da heran. Das ist furchtbar unhöflich, aber ich hoffe, es ist gut angekommen. Etwas unhöflich ausgedrückt, aber ihr wisst, wovon ich spreche. Oh, wie Daniel das sich in seinem Herzen vornahm. Er kann sich noch gut an die Auszahlung erinnern. Und eines Tages werden wir uns an die Auszahlung erinnern. Und als er sich daran erinnerte, dass Gott in der Stunde der Not einen Engel in die Löwengrube schickte und den Löwen den Rachen verschloss, damit sie ihn nicht bedrängen konnten, was für eine Erinnerung war das? Er wurde in eine Löwengrube geworfen, weil er sich in seinem Herzen vorgenommen hatte, Gott zu dienen. Und er konnte sich daran erinnern. Wie ging es weiter? In etwa so. Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat die Unschuld meines Herzens gesehen. Oh, da habt ihr es. Die Unschuld deines Herzens. Gott konnte das in Daniel sehen und seine Absicht, das Richtige zu tun. Und er sandte seinen Engel und hielt die Löwen davon ab, ihn überhaupt zu belästigen. Was für eine Erinnerung. Wir könnten damit immer weiter und weiter fortfahren. Erinnern wir uns gleich an eine andere Person oder eine Gruppe von Menschen, nämlich an Israel. Als Israel sich selbst in Stellung gebracht hatte, um für Gott einzutreten und dort eines Nachts ein Todesengel kam, der die Erstgeborenen eines jeden Hauses töten würde, und wie Israel sogar befohlen wurde, sich daran zu erinnern, dass das Blut am Türpfosten war, das, was den Zorn Gottes zurückhielt und sie am Leben erhielt, war das Blut an der Tür. Es war ein Zeichen des Gedenkens und das Blut am Türpfosten, am Türsturz ist immer noch ein Gedenkzeichen. Was für eine denkwürdige Nacht das doch war. Und es sollte sich durch die kommenden Zeitalter hindurch eingeprägt werden, dass Gott in dieser Nacht einen Unterschied zwischen den Gerechten und den Ungerechten machte. Oh, ich weiß nicht, ob es in der Nacht sein wird oder nicht. Aber es kommt der Tag, an dem Gott den Unterschied zwischen den Gerechten und den Ungerechten zeigen wird und es wird für uns zum Gedenken sein zu wissen, dass das Blut gewiss am Türsturz und dem Türpfosten ist. Und wo auch immer du hinschaust oder dein Verstand, du schaust mit deinen Augen und siehst mit deinem Herzen, das stimmt. Du wirst dich daran erinnern, dass du durch das Blut des Herrn Jesus schaust, so wie er es anschauen würde. Was für eine Zeit! Israel hatte noch eine andere Sache, an die sie sich immer erinnern konnten. Dass sie, als sie sich auf das Wort stützten, was sie von Mose, dem großen, durch das Wort Gottes bestätigten Propheten gehört hatten, und sie sich aufstellten, um zu marschieren, weil sie sahen, dass Gott bestätigte, dass die Botschaft, die er brachte, die Wahrheit war und dass sie der Schrift entsprach und dass Gott mit ihm war. Er hatte den getroffen, der keinen Namen hatte, genannt der Ich Bin. Er war ihm wirklich begegnet, weil sie gesehen hatte, wie er mit Mose wirkte. Und dann hatten sie noch eine weitere große Erinnerung, dass als sie mit dem Auszug begannen, dort eine Feuersäule vor ihnen herging, um den Weg zu leiten. Was für eine Erinnerung, an die sie denken konnten. Zur Erinnerung, sie brauchten keinen Kompass. Amen. Was habe ich gesagt? Sie brauchten keinen Kompass. Sie hatten das Licht Gottes, das sie leitete. Was für eine Erinnerung es für die Weisen war, wie sie keinen Kompass brauchten und ein Stern sie führte. Was für eine Erinnerung ist es für uns heute, einen Heiligen Geist zu haben, der uns führt. Nicht irgendein Glaubensbekenntnis oder irgendeine Mode oder irgendetwas, das uns führt oder irgendetwas, das von Menschen gemacht ist, sondern der Heilige Geist kommt mit dem Verankerungspfosten des Wortes und bestätigt sein Wort und beweist, dass es die Wahrheit ist. Was für eine Erinnerung für unsere Herzen zu wissen, dass der lebendige Gott immer noch lebt. Oh, wenn wir uns daran erinnern, was er getan hat, als er sie auf diesem Weg in das verheißene Land führte. Elia hatte eine große Sache, durch die er sich an Gott erinnern konnte. Als er seine Pflicht getan hatte, genau das, was Gott ihm gesagt hatte, nämlich dem Regen zu befehlen und nicht einmal Tau fallen zu lassen, bis er ihn rufen würde, ging er hinauf und setzte sich dort am Bach Krit nieder. Dort blieb er die ganze Zeit über, wie er sich doch daran erinnern konnte. Wie sollte er in diesen Jahren Nahrung bekommen? Aber Gott diente ihm mit den Raben, ein Gott des Himmels, keine Frage. Woher bekamen die Raben die Nahrung? Wir wissen es nicht und können es nicht sagen. Das Einzige, was er wusste, war, dass er sich an Gottes Wort hielt, an das, was er ihm versprochen hatte, und Gott kümmerte sich um den Rest. Das ist alles, was wir tun müssen. Brüder, das ist alles, was wir brauchen. Nehmt ihm einfach bei seinem Wort. Wie wird er es tun? Ich weiß es nicht. Aber ihr seht, wir versuchen, unsere eigenen Ideen einzubringen und dort vermasseln wir es. Was wäre, wenn er gesagt hätte, Dieser andere Bach unten am Hügel wäre genauso gut, weil er mehr Wasser hat. Nein, was wäre, wenn Abraham gedacht hätte, dass er sich für Sodom entscheiden sollte? Es wäre niemals richtig gewesen. Abraham ging den Weg, den der Herr ihn führte, seine einzige Verheißung, an die er sich halten musste. Elia konnte sich daran erinnern, als er alles getan hatte, was er tun konnte. Er hatte all die Frauen jener Zeit getadelt, die versuchten, die First Lady, der Frau des Präsidenten, nachzueifern und all diese Dinge, die er getadelt hatte. Ich schätze, sie nannten ihn einfach einen alten, ungebildeten Kerl. Aber er tat genau das, was Gott ihm sagte. Und dann kam es zu einem Kräftemessen, wo er sagte, mal sehen, welche dieser Dinge richtig sind. Jetzt ruft ihr die Propheten von Baal hier herauf. Ihr ruft seine Propheten und lasst mich den Herrn anrufen. Oh, was für ein Kräftemessen, als er wusste, dass sein Wort es verheißen hatte. Was können wir heute als Christen vor dem Buddhismus, dem Mohammedismus oder irgendetwas anderem sagen? Lasst uns sehen, wer Gott ist. Vor einiger Zeit dort unten in Indien, wo wir eine Versammlung hatten, kamen viele Menschen, 4 oder 5 auf die Plattform. Und es gab keine Möglichkeit abzuschätzen, wie viele Menschen dort waren. Ich hatte für einen kleinen Aussätzigen gebetet. Er hatte keine Arme und seine Ohren waren abgefressen und kleine Stummel. Und er versuchte mich zu umarmen und ich umarmte ihn und betete für ihn. Der Herr sagte mir etwas, was mit ihm nicht stimmte und Dinge aus seinem Leben. Und ich konnte die Rajas und die anderen dort draußen sehen. Sie sagten, das ist Telepathie. Man konnte es ihnen ansehen, wie sie dachten, um was sie mir entgegnen wollten. An jedem Tag war ich im Tempel der Jains zu Gast, wo es etwa 17 verschiedene Religionen gab. Und jede von ihnen war gegen das Christentum und sagte, am Christentum ist nichts dran. Aber an diesem Abend änderte Gott das Programm. Wir haben aus der Speisekarte gelesen von seiner Quelle. Der Heilige Geist begann also zu offenbaren und nach einer Weile kam ein Inder, der blind war. Nun, ich sagte, der Mann ist blind. Wir können das alle sehen. Aber er ist ein verheirateter Mann, er hat 2 Söhne. Ich sagte, ich werde ihren Namen buchstabieren. Ich kann es nicht aussprechen. Und das war genau richtig. Dann saßen wir dort draußen, diejenigen, die sie heilige Männer nennen. Und diese mohammedanischen Priester. Also dachten sie, ich würde durch Telepathie ihre Gedanken lesen. Und so kam es, dass ich zurückblickte und dieser blinde Mann stand dort und schaute mich an. Einfach eine Vision von oben. Oh meine Güte. Wisst ihr, Gottes Diener, der Heilige Geist, hatte das, was auf der Speisekarte stand, schon gebracht. Ich wusste, dass es bereit war, serviert zu werden. Und ich sagte, nun, Sie haben mir heute gesagt, dass die mohammedanische Religion die größte der Welt ist. Und die Buddhas und alles. Ich sagte, nun möchte ich, dass einige von euch Priestern dort kommen. Die Buddha-Priester, die Mohammedaner-Priester und diesem Mann sein Augenlicht geben. Gewiss. Nun, wenn man so großartige Dinge sieht, dieser Mann ist ein Sonnenanbeter. Und wir alle wissen, wir, die wir glauben, dass er verkehrt war. Dass er die Schöpfung angebetet hat anstelle des Schöpfers. Und ich sagte, er war verkehrt und wir wissen das. Aber sicherlich ist der Gott, der Schöpfer ist, bereit, sich zu manifestieren. Und der Mann ist bereit, herzukommen und diesem Schöpfer zu dienen. Nun möchte ich etwas sagen. Ich hätte das auf gar keinen Fall gesagt, wenn ich diese Vision nicht gesehen hätte. Ich wusste es besser. Ihr seht, was wir nicht wollen, ist Vermutungen anzustellen. Vermutungen bedeutet, dass du ohne Autorität voranschreitest. Deshalb möchten wir darauf achten, dass wenn man sagt, dass es so spricht der Herr ist, es nicht einfach ein Eindruck, sondern etwas, von dem du definitiv weißt, dass der Herr es gesagt hat. Ich fühlte mich sehr getröstet, als ich die Vision sah, weil ich wusste, dass sie nie versagt hatten. Und ich sagte, nun, wenn dieser Mann verkehrt ist, die Mohammedaner sagen, er sei verkehrt, dann würden sie ihn zu einem Mohammedaner machen. Da würden Buddhisten sagen, er sei verkehrt und die Sikhs und die Jains und was weiß ich noch alles. Sie würden alle sagen, er sei verkehrt. Aber sicher gibt es irgendwo etwas Richtiges. Oh meine Güte, oh was für eine herrliche Sache. Dann sagte ich, nun er hat versprochen, dass wer ihm sein Augenlicht geben wird, er dessen Gott dienen wird. Er erblindete, weil er die Sonne ansah, denn sie war der Sonnengott. und er dachte, dass er sich damit den Weg in den Himmel erkaufen konnte. Nun können wir uns an Christus erinnern, dass er gelitten hat, nicht um unsere Augen zum Erblinden zu bringen, sondern um uns das Augenlicht zu geben. Also dann und wenn, ich sagte, nun derjenige, der kommen wird und dies hervorbringt, dem werde ich folgen. Ich sagte, derjenige, der kommen und das zustande bringen wird, dem werde ich folgen. Und das war die leiseste Gruppe, die ich je gehört habe. Niemand sagte, nun sagte ich, dort draußen ist ein mohammedanischer Priester. Warum kommst du nicht her und gibst ihm sein Augenlicht? Ich sagte, warum nicht? Weil du es nicht kannst. Und ich kann es auch nicht. Aber der Gott des Himmels hat seinen Sohn Jesus Christus auferweckt, der mir gerade eine Vision gezeigt hat, dass der Mann sein Augenlicht empfangen wird. Wenn es nicht so ist, dann bin ich ein falscher Zeuge für Jesus Christus. Und wenn er es bekommt, dann bin ich ein wahrer Zeuge von ihm und du solltest Buße tun. Oder du wirst in den Sippen, in denen du jetzt bist, untergehen. Was für eine Zeit. Und ich sagte, wenn das falsch ist, dann solltet ihr mich in das Flugzeug setzen und mich zurück in die Vereinigten Staaten schicken und mich nie wieder hier hereinlassen. Oh, aber als unser Gott auf der Bildfläche erschien, sobald ich für den Mann gebetet hatte, konnte er genauso gut sehen wie ich. Rannte los, fiel dem Bürgermeister der Stadt um den Hals und begann ihn zu umarmen. Wir waren etwa 4 Stunden unterwegs. Ich hatte keine Schuhe, keine Taschen in meinem Mantel und die Soldaten konnten sie nicht zurückhalten. Es war ein Massenansturm. Ihr solltet gesehen haben, was... Aber was war es? Derselbe Gott, der Feuer herabbringen konnte, um sein Opfer zu verzehren, kann seinen Heiligen Geist senden, um sein Wort zu bestätigen, dass es die Wahrheit ist. Solange ihr sicher seid, dass es die Wahrheit ist. Elia war sich sicher, dass es die Wahrheit war. Er hatte die Stimme Gottes gehört und dort gab es für ihn keine Frage. Und es gibt heute Abend keinen Zweifel in deinem Herzen, dass Gott immer noch den Heiligen Geist gibt, wie er es am Pfingsttag tat. Es wird geschehen. Wenn es keinen Zweifel daran gibt, dass er sein Wort hält und die Kranken heilt, dann muss es auch geschehen. Aber ihr müsst davon überzeugt sein. Ihr müsst es wirklich mit den Augen des Glaubens sehen, es dann akzeptieren und genau dort stehen. Und er hatte eine Menge, um sich an Gott zu erinnern, als er... Jetzt hat er eine Menge, woran er sich erinnern kann, was er in diesen Tagen getan hat. Die unmoralische Frau, die Jesus dort oben in Sichar fand, war eine Samariterin, welches eher ein ausgestoßenes Volk war, das wirklich an Gott glaubte. Sie waren halb Juden, halb Heiden und sie waren ein Volk, das an Gott glaubte. Und diese kleine, unmoralische Frau, ihr Zustand war durch die Sünde sehr verdorben und eines Tages hatte sie vielleicht den Mut verloren durch all die Traditionen der Ältesten, von Töpfen und Kesseln und Waschungen und so weiter. Sie ging eines Tages zu demselben alten Jakobsbrunnen dort oben und wollte ihren Eimer herunterlassen, um etwas Wasser zu holen. Und sie wechselte die Brunnen. Oh, wie gut kann sie sich daran erinnern, dass dort einer saß, der sagte, in ihm sei lebendigen Wassers. Wie aufgeregt war es für sie, als diese lebendige Quelle ihre Sünden offenbarte und ihr sagte, wo sie falsch war und beschrieb, was sie getan hatte. Und es legte eine Botschaft in ihr Herz, die sie mit der Herrlichkeit Gottes in Brand setzte und sie rannte in die Stadt und zu den Menschen. Nun wisst ihr, dass es in diesem Land wirklich nicht erlaubt ist, dass eine Frau durch die Straße geht und schon gar nicht eine Frau, die als unmoralisch gilt. Aber ich sage euch, als sie gereinigt war und einen Schluck von dem frischen Wasser getrunken hatte, hättet ihr mal versuchen sollen, sie aufzuhalten. Es war, als würde man versuchen, ein Feuer eines brennenden Hauses zu löschen, während es sehr trocken ist und ein starker Wind bei trockenem Wetter das Feuer richtig antreibt. Man konnte sie nicht aufhalten, weil sie etwas gefunden hatte, das echt war. Ihre Sünden wurden aufgedeckt. Und als ihre Sünden und ihre Ungerechtigkeit aufgedeckt wurden, kann sie sich heute Abend in der Herrlichkeit daran erinnern, dass es dort eine Quelle für sie gab. Dort war ein Ort, an dem alle Glaubensrichtungen und Kirchen sie abgewiesen hatten, aber dennoch fand sie eine Oase. Sie fand einen Ort, wo es jemanden gab, der sich um sie kümmerte. Welch ein Jubel! Und wie können wir uns mit ihr freuen, wir, die wir mit Glaubensbekenntnissen gefesselt waren, die uns von Gott wegzogen, aber wir fanden die Quelle, die mit Blut gefüllt ist, das aus Emanuels Adern floss. Dort kamen wir aus unserem formellen Zustand heraus und tranken aus dem Brunnen und erfrischten uns. Wir erinnern uns an denjenigen, der den Preis bezahlt hat, damit wir seinen Geist auf uns haben können. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Was für eine schöne Erinnerung. Ich stelle mir heute Abend vor, dass auch Hagar etwas zum Nachdenken haben könnte, als man sie ausgrenzte und missverstand. Viele von uns denken bei Hagar daran, dass sie missverstanden wurde. Wer das richtige Leben mit Gott führt und den geraden und schmalen Weg geht, der weiß, was es heißt, missverstanden zu werden. Ich werde missverstanden. Jeder Mensch, all ihr Brüder, die ihr versucht, richtig zu leben, und ihr Schwestern, ihr werdet missverstanden. Eure Nachbarn denken, ihr seid altmodisch und sie versuchen, euch durcheinander zu bringen. Warum gehst du nicht zu diesen Gesellschaften? Warum hast du keine Kartenpartys und diese Dinge? Du meidest diese Dinge. Du wirst missverstanden. Genauso wurde Hagar missverstanden und sie bekam ihr Kind, den kleinen Ismael, der die Frucht ihres Leibes aus einer rechtmäßigen Ehe mit ihrem Mann Abraham war. Sie war eine Sklavin. Sie wurde von ihrer Herrin Sarah Abraham zur Frau gegeben, denn Polygamie war in jenen Tagen legal. Und sie hatte den Mann rechtmäßig geheiratet, weil sie ihm gegeben worden war. Sie hatte das Kind geboren, so wie sie es sich erhofft hatten. Es gab nichts, was die Frau nicht richtig verstanden hätte, und doch wurde sie von ihrer Herrin missverstanden und in die Wüste geschickt, um dort zu sterben. Was für ein Ort! Und das Wasser aus der Flasche war aufgebraucht und der Hals des kleinen Ismaels wurde langsam trocken. Er schrie nach Wasser und es wurde immer schlimmer. Und nur das Herz einer Mutter konnte diesen Schrei der kleinen ausgetrockneten Lippen ihres einzigen Kindes irgendwo in der Wüste hören und fühlen, wie sein kleiner Leib austrocknet und erstirbt. Kein Wasser, einfach nur Felsen und Sand, wie wenn man hier draußen in die Wüsten von Phönix schauen würde. Kein Platz, missverstanden. Was für eine Zeit. Sie war eine Sklavin und hatte versucht, sich so zu verhalten, wie es von ihr erwartet wurde. Und hier ist sie mit dem Baby im Arm und es stirbt. Sie war so traurig. Sie legte es unter einen kleinen Busch und ging einen Bogenschuss weit und kniete nieder, um zu beten. Und es erschien ein Brunnen. Oh meine Güte! Der Brunnen desjenigen, der lebt und mich sieht. Er steht heute noch. Er wurde irgendwo dorthin gebracht. Der Brunnen steht immer noch als Erinnerung. Ich habe nicht genug Bildung, um es auszusprechen, aber ich habe es versucht. Vor einer Weile, als ich ein paar kleine Notizen aufschrieb und ich es versuchte auszusprechen, konnte ich es nicht. Aber ihr wisst, was es ist. Ich nenne es mal so und mal so. Ich sagte, das sage ich besser nicht. Das würde meine Unwissenheit nur noch mehr verdeutlichen. Aber eines möchte ich sagen. Ich weiß, wo es einen weiteren Brunnen gibt, der am Pfingsttag errichtet wurde. Er ist heute noch genauso offen wie damals, als er geöffnet wurde. Und das Wasser ist genauso frisch für jeden Mann, jede Frau, die mit Gottes Wort den richtigen Weg einschlagen und mit ihm gehen wollen. Ich komme zu diesem Brunnen und erinnere mich an Jesus, der es möglich gemacht hat, dass ich, ein Fremder, der Sohn eines Trunkenboldes, zu diesem Brunnen kommen konnte und von meinen Sünden begnadigt wurde und vom ewigen Leben trinken konnte. Oh, wie muss sich Hagar gefühlt haben, als sie diesen Brunnen sah. Es rettete das Leben von ihr und ihrem Kind. Sie kann sich sicher alle Tage ihres Lebens und die ganze Zeit hindurch an diese Oase erinnern. Wir könnten noch viele weitere Charaktere aufzählen, aber lasst uns das einmal bedenken. Versäumt jetzt nicht, euren Brunnen zu sehen. Verpasst nicht, den Ort der Erfrischung zu sehen, der Leben bringt. Jesus wurde von Pilatus zu Herodes geschickt, um ihn zu verhöhnen. Was er doch verpasst hat. Was war mit Pilatus los? Und dann, als Pilatus Jesus zu Herodes schickte, wie töricht Herodes doch war, als er von ihm hörte und von seinem Dienst erfuhr. Und Pilatus war ein Jude, oder Herodes. Ich glaube, es war Herodes, der ein Jude war und dort vor ihm stand. Dort stand er in der Gegenwart von all dem, was die Propheten von Edom an prophezeit hatten. Er stand in dieser Gegenwart und hat nie um Vergebung seiner Sünden gebeten. Ich frage mich, ob er überhaupt daran gedacht hat und nochmal überlegte, vor wem er da stand. Er wusste wahrscheinlich nicht, in wessen Gegenwart er stand. Und du sagst, das war die größte Dummheit. Das war es. Es war das Törichtste, was dieser Mann je getan hat. Nun denken wir daran, wie schlecht er dran war. Aber wartet einen Moment. Heute gibt es Menschen, die dasselbe tun, an derselben Quelle stehen und trotzdem denselben Fehler machen wie er. Alle Propheten hatten seit 4000 Jahren auf ihn hingewiesen. Aber weil er nicht so kam, wie es ihre Glaubenssätze sagten, dass er kommen würde, haben sie ihn verstoßen. Das ist die Wahrheit. Es stimmt genau, jawohl. Sie werfen ihn immer noch hinaus. Sie möchten nichts damit zu tun haben, es sei denn, es kommt gemäß ihres Buches. Wisst ihr, wie es in ihrem Lehrbuch steht? Es muss auf diese Weise kommen. Oh, alle Propheten hatten 4000 Jahre lang von ihm gesprochen und hier stand er vor ihm und er hat nie ein Wort darüber verloren, dass er um Begnadigung bitten würde. Dort stand er in der Gegenwart der Erfüllung aller Worte der hebräischen Propheten. Er steht direkt vor ihm, aber er hat ihn nie um Vergebung gebeten. Er stand einfach dort. Oh, das war eine schreckliche Sache. Aber wir tun heute dasselbe, dass wir nur bei ihm stehen, auch nach 6000 Jahren noch. Wir machen einen größeren Fehler als Herodes, Pilatus, Kaiphas und die Priester von damals, weil wir 2000 Jahre mehr an Aufzeichnung dazu bekommen haben. Und wir machen immer noch denselben Fehler. Ich nehme an, dass Herodes nie ernsthaft darüber nachgedacht hat. Nun, ich frage mich einfach, wie ernsthaft wir darüber nachdenken. Wie ernsthaft versuchst du, dieses Wort zu nehmen? Was bedeutet dieses Wort für dich? Weißt du, dass es Gott in gedruckter Form ist? Aber wir übergehen das wegen irgendeiner Art von Glaubensbekenntnis und sagen, die Tage der Wunder sind vorbei. Dr. Jones sagte dies und jenes und damit ist es erledigt. Und doch liegt diese Bibel in jedem Buchladen, an jedem Bibelständer, in der Kirchen und bei den Pfarrern und so weiter. Und man liest darüber hinweg und man ignoriert sie wegen des Glaubensbekenntnisses. Man versucht sie in ein anderes Zeitalter zurückzuversetzen. Seit ich in Phoenix bin, habe ich diese Bemerkung 2 oder 3 Mal gemacht und es fiel mir auf, dass die Menschen so sind. Sie preisen Gott immer für das, was er getan hat und blicken auf das, was er tun wird und ignorieren, was er gerade jetzt tut. Sie tun es, sie sehen es nicht. Nun, vielleicht hätte Herodes Gott dafür loben können, dass er die Kinder Israels aus der Wüste herausgebracht hat und so weiter. Und sie sagten, eines Tages wird er einen Messias senden. Ehre sei Gott, wir werden ihn dann sehen. Und da stand er nun direkt vor ihnen und sie erkannten ihn nicht. Er war in der Welt und die Welt ward durch ihn gemacht und die Welt kannte ihn nicht. Aber so viele ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Söhne Gottes zu werden. Ich mag das. Jawohl, sie sind in seiner Gegenwart. Ich nehme an, er hat nie ernsthaft darüber nachgedacht und viele tun heute dasselbe. Sie nehmen es nicht ernst. Sie denken nicht ernsthaft darüber nach. Sie denken, nun, ich gehe in die Gemeinde und bin genauso gut wie du. Diese Haltung willst du nicht wirklich einnehmen. Du könntest so gut sein wie ich und doch nichts taugen. Aber du darfst dir keinen Menschen zum Vorbild nehmen. Du möchtest Gott zu deinem Vorbild machen, Jesus Christus, und willst sein Wort annehmen. Und wenn du das nicht tust, nun denk daran. Die Bibel sagt im Buch der Offenbarung, dass dies eine vollständige Offenbarung von Jesus Christus ist. Wer auch nur ein Wort wegnimmt oder ein Wort hinzufügt, dessen Teil wird aus dem Buch des Lebens genommen werden. Das also ist die Offenbarung. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise, Hebräer 1, zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, aber in diesen letzten Tagen durch seinen Sohn Jesus Christus, und Christus offenbart sich selbst, macht sich bekannt, nimmt sein Wort und lässt es einfach wachsen. Als ich neulich im Gespräch war, ich glaube, es war mit Bruder Carl Williams, stand dort eine Palme. Ich glaube, es war Bruder Carl oder jemand anderes und ich sagte, ist das nicht ein schöner Baum? Er sagte, ja. Ich sagte, was ist es? Vulkanische Asche. Das ist alles, was es ist, Staub der Erde mit einem Leben darin. Und dieses Leben war eine bestimmte Art von Leben, die es zu einer Palme machte. Hier drüben ist eine andere, es ist eine andere Art eines Baumes. Es ist ein Feigenbaum. Was ist es? Vulkanische Asche aus der Erde mit dem Leben eines Feigenbaums darin. Nun schaut uns an, was sind wir? Dasselbe wie der Baum, vulkanische Asche, aber mit einem menschlichen Leben darin. Und dieses menschliche Leben ist von der Erde und muss zur Erde zurückgehen. Aber dort gibt es ein Leben, das von oben kommt, damit ein Mensch durch dieses Leben leben kann. Es ist das ewige Leben. Wie töricht können wir das nicht ernsthaft in Betracht ziehen, Freunde? Nun, es ist kein Gefühl, es ist nicht das Halten einer Menge von Glaubensbekenntnissen. Es ist eine Erfahrung, es ist eine Geburt. Erst muss man einen Tod erleben, bevor man eine Geburt erleben kann. Den Tod erleben und dann Zeuge einer Geburt zu sein. Jeder Same muss das Gleiche tun. Und dieser Same ist Gott. Wenn er in dein Herz gelegt wird, bringt er die Geburt eines Sohnes Gottes hervor. Und so war auch Jesus, als er auf Erden war. Er sagte, wer kann mich der Sünde anklagen? Wer von euch überführt mich der Sünde? Sünde ist Unglauben. Wenn ihr mir nicht glauben könnt, dann glaubt den Werken. Durchforscht die Schrift. In ihnen meint ihr, ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Sie sind es, die euch sagen, wer ich bin. Und wenn ich diese Qualifikation, was die Schrift sagte, nicht erfülle, das, was der Vater sagte, dass ich sein werde, wenn ich kommen werde, dann habe ich etwas falsch gemacht. Oh, wenn wir Christen, wir Prediger, wir Männer und Frauen, Pfingste und der Rest von uns, nicht das nehmen können, was Gott sagte, dass seine Gemeinde sein sollte, wenn wir nicht der Statur entsprechen können, von der er sprach, dann können wir wegen der Sünde des Unglaubens verurteilt werden. Wir versuchen zu sagen, dass die Tage der Wunder vorbei sind und all diese anderen Dinge. Dann können wir des Unglaubens angeklagt werden. Denn es gibt nur eine Sünde und das ist der Unglaube. Wer nicht glaubt, ist bereits verdammt. Seht ihr, du schaffst nicht einmal die erste Etappe, wenn du nicht glaubst. Wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und ein Belohner derer, die ihn fleißig suchen. Was also, wenn eine Kirche, das ist es, was Gott möchte, das ist es, was Gott haben will, eine Gruppe von Menschen, die sagen können, was hat Jesus Christus verheißen? Was ist in dieser Endzeit verheißen worden, das sich nicht durch uns manifestiert hat? Amen. Dann können wir uns hinsetzen und uns an ihn erinnern und an ihn denken, wenn wir zusammenkommen. Wenn es etwas gibt, das uns fehlt, dann sollten wir es tun. Wenn etwas bei uns fehlt, lasst uns das bekommen. Erinnern wir uns daran, was er verlangt hat. Nicht das, was wir glauben, dass wir es haben sollten, sondern das, was er gesagt hat, dass wir es haben müssen. Wir müssen es so haben, wie er es gesagt hat. Aber ich frage mich, ob wir einfach sagen, nun, ich gehöre zu diesem und ich. Ich frage mich, ob ihr ernsthaft darüber nachgedacht habt und wisst, dass das für Gott keine Rolle spielt. Das bedeutet gar nichts. Wahrscheinlich sagte Herodes, jetzt warte doch mal einen Moment. Weißt du, wer ich bin? Seht ihr, er hat nie ernsthaft nachgedacht und wir sollten ernsthaft nachdenken. Wisst ihr, was er getan hat? Als Christus zum ersten Mal vor ihn gestellt wurde, alle Propheten, Weisen hatten durch alle Zeitalter hindurch von diesem einem Kommen gesprochen und da stand er direkt vor ihm. Bei der Gelegenheit, als Gott Christus vor Herodes stellte, bat er nur um Unterhaltung. Ich frage mich, Geschwister, lasst uns jetzt ernsthaft nachdenken. Ich frage mich, ob wir Pfingster den Heiligen Geist einfach nur zur Unterhaltung empfangen. Sie wandern umher, anstatt im gelobten Land zu sein und alles zu besitzen. Ich frage mich, ob es dort etwas gibt, worüber wir nicht ernsthaft genug nachgedacht haben. Ihr müsst ernsthaft darüber nachdenken. Wenn Pilatus das getan hätte, hätte er ihn freigelassen. Wenn Herodes das getan hätte, dann hätte er ihn freigelassen. Aber er hat bei der ersten Gelegenheit nicht ernsthaft darüber nachgedacht. Und was hat er dann getan? Er hat nach ein paar Kunststücken gefragt. Oh, sieh, so ist es auch heute. Sie möchten das Christentum zu einem Kunststück machen, zu einer kleinen Spielerei, die man in der Hand hält. Und hör zu, Pfingstler, sei tief aufrichtig in diesen Dingen. Wenn ihr in Zungen sprecht und die Auslegung gebt, dann seid sicher, dass das wirklich die Auslegung ist. Versteht ihr? Macht kein Kunststück daraus. Warum wollt ihr eine Spielerei, wenn Gott die echte Sache für euch hat? Seht ihr, warum sollte man sich mit einem Ersatz begnügen, wenn der Himmel voll mit dem Echten ist? Wir müssen aufrichtig sein. Ihr dürft nicht versuchen, es einfach zu ignorieren und zu übergehen. Das dürfen wir nicht tun. Wir dürfen nicht nach Tricks fragen. Wir müssen um einen Dienst bitten. Amen. Herr, wenn ich der Fußabtreter sein soll, dann mach mich zum besten Fußabtreter, den du je hattest. Lass mich sein, was immer ich sein soll. Nicht, wenn ich kein Billy Graham oder Oral Roberts sein kann, dann werde ich gar nichts sein. Du wirst genauso angesehen wie Billy Graham und Oral Roberts sein, wenn du der Fußabtreter bist. Wenn Gott einen Fußabtreter braucht, möchte er einen guten Fußabtreter. Das ist alles. Es spielt keine Rolle. Aber wir gehen davon aus, dass wir dieses oder jenes sein sollten. Mach das nicht. Bitte einfach um einen Dienst, was auch immer es ist. Was auch immer es ist, lass Gott deinen Dienst aussuchen. Und wenn er dir dann einen Dienst gibt, erinnere dich daran, dass es Jesus ist, der dich hierher geführt hat. Du bist zu diesem Zweck geboren worden. Sei ein guter Diener für ihn, wo auch immer es ist. Ja. Jesus sagte, warum nennt ihr mich Herr und tut nicht, was ich euch sage? Wir sollten die Schrift studieren. Wir sollten herausfinden, was Gottes Programm und Plan ist. Er sagte, ihr nennt mich Herr. Aber warum nennt ihr mich Herr, wenn ihr nicht die Dinge tut, die ich euch befehle? Seht ihr? Ja, Herr bedeutet Eigentum. Dem Grundbesitzer gehört das Land und die Menschen nehmen heute Jesus gern als Retter an. Sie möchten nicht in die Hölle gehen. Sie werden ihn als Retter annehmen. Aber wenn es um Herr geht, oh nein. Herr bedeutet, dass du sein Eigentum bist. Wenn er eine Fußmatte möchte, macht er dich zu einer Fußmatte. Und du bist als Fußmatte einfach so glücklich, als wärst du ein Morgenstern. Siehst du? Wir möchten ihn nicht als Herrn haben. Wir wollen einen Retter, aber keinen Herrn. Wenn er dann als Herr kommt und er zu dir über bestimmte Dinge des Wortes spricht, nun, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das tun werde. Ihr Damen hier sagt, ich werde deiner müde. Nun, nein, das werdet ihr nicht. Ich werde so sein, wie der Kerl einmal sagte. Er ging, um eine Erweckung zu predigen. Er sagte, er predigte über Buße. Am dritten Abend über Buße. Am vierten Abend über Buße. Er predigte eine ganze Woche über Buße. Und der Pastor der Gemeinde und einige von ihnen kamen und sagten ihm, Bruder, wir bewundern wirklich deine Predigt. Aber hast du nicht noch eine andere? Er sagte, oh, jawohl, ich habe noch eine andere, aber wir sollten alle Buße tun. Dann werde ich noch über etwas anderes predigen. Also lass die Gemeinde mit ihrem ABC beginnen, dann werden wir uns mit Algebra beschäftigen. Wie man Prophet wird und Gaben bekommt und so weiter und so fort. Aber lasst uns zuerst diesen ersten Schritt lernen. Lerne erst zu gehen, bevor du laufen kannst. Wisst ihr? Wenn deine Füße, also der Arbeit, müde geworden sind, was wirst du tun? In Ordnung. Aber wir möchten uns an unseren Herrn erinnern. Das ist es, woran du dich erinnern musst, dass er es ist, dem du dienst. Du bekommst diese Gaben nicht einfach, um eine Menge Spaß mit ihnen zu haben. Das stimmt. Nach alledem gibt es viele, die über Gaben reden, aber so, wie sie sich verhalten, bin ich mir sicher, dass sie nicht wissen, was es ist. Gaben Gottes und diese Dinge sind nicht etwas, mit dem einfach gespielt wird. Die Gaben Gottes sind gnädig und gleichzeitig sind sie mühsam. Hat nicht, in der Gegenwart Gottes gibt es kein Jubeln. Die Gegenwart von, das ist einfach Gottes Segen, den er über euch ausgießt, seht ihr? Aber die Gegenwart Gottes ist eine mühsame Sache. Vergesst nicht, euch das Tonband zu holen, wenn ihr könnt, meine Herren, wie spät ist es? Und merkt euch das. Als Jakob eines Nachts auf dem Felsen als Kissen lag, erschien ihm der Herr in einer Vision und er sah Engel herab und hinaufsteigen. Als er aufstand, sagte er, das ist ein furchtbarer Ort, nichts anderes als das Haus Gottes, ein schrecklicher Ort. Als der Prophet Jesaja viele Jahre unter Usia geweissagt hatte und Usia von ihm weggenommen wurde, weil er versuchte, das Amt eines Priesters an sich zu reißen, wurde er mit Aussatz behaftet und starb. Und Jesaja war wahrscheinlich 40 oder 50 Jahre alt. Und er war schon als Baby ein Prophet gewesen. Denn Propheten werden als solche geboren. Gaben und Berufungen sind ohne Reue. Und da war er, ein Prophet des Herrn, eines Tages dort unten im Gebet und bekannte seine Sünden unten am Altar. Und plötzlich kam er in die Gegenwart Gottes und sah Gott mit seinem Gefolge in den Himmeln sitzen. Er sah Seraphime mit ihren heiligen Gesichtern, die von Flügeln beschattet waren und ihre Füße mit Flügeln bedeckt, und sie flogen mit Flügeln und riefen: Heilig, 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 Herr Gott, der Allmächtige. Da fiel Jesaja ein, dass seine kleine Reise nicht viel bedeutete. Was hat er dann gerufen? Er wusste, dass er mit seiner Gabe nicht richtig umgegangen war. Er war weit weg. Er sagte: Herr, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und ich komme unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und dann kam der Engel. Es ist eine furchtbare Sache. Er sagte: Wehe mir. Es geht nicht um den Segen und zu rufen und zu schreien. Das ist gut. Denkt daran, ich verurteile das nicht. Aber ich sage euch, dass es nicht das ist, wovon ich spreche. Es ist die Kraft und die Gegenwart Gottes, die so eine heilige Furcht hervorruft, dass man in seiner Gegenwart wie gelähmt ist. Du wirst dich immer daran erinnern. Du erinnerst dich daran. Und Jesaja erinnerte sich daran, solange er lebte. Ich stelle mir vor, dass er, als die Sägen seinen Körper durchschnitten, immer noch an die Engel dachte, die riefen: Heilig, heilig, Herr Gott. Sicherlich. Jakob konnte sich in seinen letzten Stunden an diese Engel erinnern, die hinauf und hinabstiegen, und es war so eine schreckliche Sache für ihn. Es ist nicht so, wie die Leute denken. Es ist etwas anderes. Was wir tun müssen, ist in seine Gegenwart zu kommen und uns an ihn zu erinnern, dass er uns nicht zum Vergnügen hierher gebracht hat, sondern um ihm zu dienen. Er brachte uns hierher, um für ihn zu arbeiten. Er hatte etwas, an das er sich erinnern konnte. Was ist mit Judas Iskariot? Er hat auch etwas, an das er sich erinnern muss. Judas hat etwas, an das er heute Abend denken muss, ganz sicher. Und er wird sich immer daran erinnern, gewiss. Warum? Er verkaufte den Herrn Jesus für persönlichen Gewinn. Ich frage mich heute Abend, ob es nicht viele gibt, die das Gleiche tun, die ihre Geburtsrechte für persönlichen Gewinn verkaufen, obwohl sie für Christus brennen sollten. Wenn man etwas für ihn tun oder für ihn arbeiten sollte, geht man stattdessen irgendwo hin, wo man leben kann, wie man will, und behauptet immer noch, ein Christ zu sein. Das ist es, wonach die Welt heute Abend sucht. Die Welt, sagte ich, nicht der Gläubige. Der Gläubige sucht nach jedem geraden Weg, den er gehen kann, um in Ordnung zu kommen. Aber der Ungläubige möchte irgendwo hingehen und sein Bekenntnis als Christ aufrechterhalten und dann einfach leben, wie er will. Das ist es, was diese Nation als Präsident wollte, und das ist es, was sie bekommen haben. Das stimmt. Das ist es, was die Gemeinde möchte. Das ist es, was sie bekommen haben. Jawohl, das ist es, was du bekommst. Aber der Gläubige möchte alles von sich abstreifen. Er möchte jede Sünde ablegen und die Last, die ihn so leicht bedrängt, damit er in dem Lauf, der vor ihm liegt, mit Geduld laufen kann. Er schaut auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Jesus Christus. Ja, indem wir uns an ihn erinnern, während wir jede Last ablegen. Frauen lassen sich die Haare wachsen. Männer hören auf, rickig zu sein und kommen in die Gemeinde und tun, was richtig ist. Und all diese anderen Dinge, Pastoren, die Diakone in ihrem Vorstand haben, die 3 oder 4 Mal verheiratet sind und all dieses. Sie gehen Kompromisse ein, weil sie viel in die Kollekte zahlen. Sie müssen sich einer Organisation unterwerfen, die ihnen sagt, dass es so ist und nicht anders. Doch die Bibel sagt etwas anderes. Lege jede Last ab. Erinnere dich an Jesus. Er hat sich sehr unbeliebt gemacht. Der junge Rabbi war einer der größten Männer der Welt zu der Zeit, als er Kranke heilte und alles gut machte. Menschen heilte und Blinden das Augenlicht gab. Er zeigte den Menschen und offenbarte ihnen Gott durch die Gedanken ihrer eigenen Gesinnung. Er konnte zu ihnen sprechen. Er war ein großartiger Rabbi. Aber eines Tages setzte er sich hin und begann ihnen die Wahrheit des Evangeliums zu sagen. Von da an war er nicht mehr beliebt. Nein, das war er nie. Das Erste, was man weiß, ist, dass die ganze Gruppe wegging. Und dann sagte die 70, das ist eine harte Aussage, wer kann es verstehen? Und sie gingen weg. Dann stand er auf und fragte die Jünger, wollt auch ihr gehen? Sie sagten, wo sollen wir hingehen, Herr? Du allein, wir haben alles verkauft. Wir sind bereit, egal was es ist. Wir sind bereit zu gehen. So wollen wir uns an ihn erinnern. Denk daran, dass er unser Vorbild war. Er tat alles, verurteilte jeden Pharisäer, alles Weltliche und ist durch die Welt gegangen, ohne einen Fleck auf sich zu haben. Er war ein von Gott geprüftes Lamm. Er sagte, dies ist mein geliebter Sohn. Ich habe Wohlgefallen an ihm. Er lebte ein solches Leben. Und dann nahm er die ganze Sünde der Welt, meine Sünde und deine Sünde, und legte sie auf ihn. Und dann war sogar der Schweiß wie Blutstropfen, die von seiner heiligen Stirn rinnen und auf sie spritzte. Nicht, weil er schuldig war, aber es war für meine und deine Schuld. Und wenn er das für mich und dich tun kann, wie könnten wir dann unter einigen Dogmen und dem Unsinn der Welt und den Dingen dieser modernen Zeit bestehen? Wir sollten uns an unseren Herrn erinnern. Erinnert euch daran, was er für diesen Preis der Erlösung bezahlt hat. Schämt euch nicht dafür. Seid bereit, jedermann Rechenschaft zu geben über die Hoffnung, die in euch ruht. Das sollten wir tun, Geschwister. Die letzten Stunden sind angebrochen. Die Sonne geht unter. Die Zivilisation ist aus dem Osten gekommen und jetzt ist sie an der Westküste. Es kann nicht weitergehen. Die Barriere ist da und all die Sünde der Welt türmt sich auf und rollt in schändlichen Wellen von Hollywood heran und prallt mit voller Wucht auf die Kirche zurück. Und was für eine Zeit ist es? Daran sollten wir uns erinnern, liebe Brüder. Denkt an unseren Herrn. Was würde er tun, wenn er heute hier stünde? Er würde an diesem Wort festhalten. Inmitten jeder Versuchung würde er an diesem Wort festhalten. Er tat es, er war euer Vorbild. Als der Satan zu ihm kam und sagte, verwandle diese Steine in Brot, sagte er, es steht geschrieben, immer im Einklang mit dem Wort des Vaters. Wir müssen uns daran erinnern und das Gleiche tun. Er war unser Vorbild. Jawohl. Auch die Priester von damals werden sich noch an vieles erinnern können. Sie erinnern sich heute Abend in der Welt der Verlorenen daran. Du sagst, Bruder Branham, würdest du diese Priester als heilige Priester bezeichnen, als gottesfürchtige Männer? Nun wartet einen Moment. Sie machten sich selbst gottesfürchtig. Sie hatten eine falsche Heiligkeit, eine falsche Frömmigkeit, die nicht wirklich Gott gehörte. Jesus sagte es ihnen klar und deutlich, ihr seid von eurem Vater dem Teufel und seine Werke werdet ihr tun. Und er sagte ihnen, was sie waren. Und sie müssen sich auch an vieles erinnern, denn als sie diese echte Manifestation des Messias sahen, die bewies, dass er der Messias war, lehnten sie es absichtlich ab und sagten, es sei ein böser Geist, der das tut. Sie sagten, es sei Beelzebub. Und Jesus erklärte, das sei Gotteslästerung. Wer ein Wort gegen den Heiligen Geist spricht, dem wird nie vergeben werden. Sie müssen sich an vieles erinnern. Lasst uns nicht ihren Platz einnehmen, Geschwister. Unser Los soll nicht so sein wie ihres. Aber wenn es sein muss, lasst mich wie Nathanael sein, der sagte, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Lasst mich als einer von ihnen stehen. Lasst mich stehen. Ihr Frauen, steht wie die Frau am Brunnen heute Abend steht. Sie hat viel, an das sie sich erinnern konnte, wie wir schon sagten. Sie fand einen Brunnen. Und jetzt haben diese Priester, warum haben sie das getan? Aus reiner Eifersucht, das ist die einzige Möglichkeit. Sie waren eifrig bei ihrem Glaubensbekenntnis. Sie waren eifrig bei ihren Traditionen. Ihre Ältesten hatten eine Tradition eingeführt, die dem Wort Gottes widersprach und sie hielten eifrig an dieser Tradition fest. Brüder, lasst uns nicht dafür gerade stehen müssen, dass wir eifrig für irgendeine Tradition sind. Erinnern wir uns lieber an Jesus, wie er war. Bleiben wir bei dem, was er gesagt hat. Aus reiner Eifersucht haben sie diese Dinge getan. Oh, was für eine Sache. Jawohl. Sieh, der reiche Mann hat auch viel zu bedenken. Ihm wurde die Gelegenheit geboten, Jesus Christus anzunehmen, aber er liebte das Lob der Menschen mehr als das Lob Gottes. Und denkt daran, die Bibel sagt ganz klar, dass er sich daran erinnerte, nachdem er tot und in der Hölle war. Die Botschaft kam zu ihm zurück. Erinnere dich daran, dass du zu Lebzeiten die Möglichkeit hattest. Und Phönix, ihr habt die Gelegenheit bekommen. Die Welt hat die Gelegenheit bekommen. Lasst nicht zu, dass es euren Weg kreuzt und ihr es nicht seht, wie Herodes und viele von ihnen es taten. Jetzt zeigte sich, dass diese Priester tatsächlich wussten, wer er war, weil Nikodemus es ausdrückte, als er kam. Er war einer der Obersten der Pharisäer. Er sagte, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott kommt, denn kein Mensch könnte diese Dinge tun, wenn nicht Gott mit ihm wäre. Versteht ihr? Sie wussten es. Aber seht ihr, daran müssen sie sich erinnern. Sie wussten es besser, aber sie taten es nicht. Ihr lasst euch durch euer Glaubensbekenntnis von der Taufe des Heiligen Geistes abhalten, weil sie euch sagen, dass es so etwas nicht gibt. Hier vor ein paar Monaten war ich im Krankenhaus, um für eine Frau in unserer Stadt Indiana zu beten. Und dort lag eine kleine Dame, die mit Gott ins Reine kommen wollte. Sie war zurückgefallen. Einmal kam sie in meine Gemeinde und sie ging wieder hinaus. Und natürlich kamen 7 Teufel herein, schlimmer als sie je waren. Und dort lag sie in einem Krankenhaus im Sterben. Sie sagte, Bruder Branham, ich möchte nicht auf diese Weise sterben. Und ich antwortete, in Ordnung, Schwester, das musst du dich, wenn du noch den Wunsch im Herzen hast, Gott zu dienen. Er hat dich nie verlassen. Du hast ihn verlassen, aber er hat dich nie verlassen. Jetzt kannst du, wenn du es kannst. Und sie sagte, jetzt möchte ich es, Bruder Branham. Ich sagte, in Ordnung, wir werden beten. Dort lag eine andere Dame mit herunterhängenden Lippen und schaute mich an, als könnte sie durch mich hindurchgehen, sie und ihr Sohn. Sie lag auf dem Bett und war am Vortag operiert worden. Und ich sah sie dort und ihr Sohn schaute zu mir herüber. Ich sagte, dürfen wir ein Wort des Gebetes sprechen? Sie sagte, zieh den Vorhang zu. Ich antwortete, nun, bist du eine Gläubige? Sie sagte, ich sagte, zieh den Vorhang zu. Ich antwortete, ich habe dich nur gefragt. Sie sagte, ich gebe dir zu verstehen, dass wir Methodisten sind. Ich sagte, nun, das drückt es dann wohl aus. Seht ihr, das war es. Sie wollte nicht sehen, wie eine andere Person, diese arme, zurückgefallene Frau zu Gott zurückkehrt. Nun, wenn sie eine Methodistin gewesen wäre, wäre es etwas anderes gewesen. Ihr seht, sie erinnerte sich dort nicht an Jesus. Sie dachte nur an ihr Glaubensbekenntnis. Sie erinnerte sich einfach, in Ordnung. Oh, was für eine schreckliche Sache würde es am Tag des Gerichts sein. Vor ein paar Wochen fuhr ich in einem Aufzug in Louisville. Ich ging hoch zu einem befreundeten Arzt wegen einer Untersuchung meines Körpers, um einen Passierschein zu bekommen. Ich möchte hier direkt danach mit Bruder Roland nach Übersee gehen. Und so dachte ich, ich mache meine Untersuchung, solange ich noch die Möglichkeit habe. Ich ging hinauf. Dort waren ein paar Männer, die gemeinsam mit uns auf diese Etage fuhren. Wir fuhren dort in Louisville etwa 8 Stockwerke nach oben und zwar in dem Hayborn-Gebäude. Und als ich ungefähr so hoch war, wie wir kommen konnten, um anzuhalten, einer dieser Kerle hatte ein wenig getrunken, denke ich. Er schaute sich um und sagte, nun Jungs, ich denke, höher werden wir niemals kommen. Er sagte, wir sollten besser aussteigen. Ich habe nichts gesagt. Er wusste nicht, dass ich ein Prediger bin. Also wartete ich einfach darauf, dass ich aussteigen konnte und sagte, ein Moment, diese Bemerkung, die du gemacht hast. Ich sagte, wenn wir auf unsere eigenen Verdienste vertrauen, ist das so hoch, wie wir jemals kommen werden. Aber sagte ich, wenn wir auf Jesus vertrauen, gedenke seiner. Amen. Wir können höher gehen, wenn wir, wie ein Sänger von Bruder Outlaw neulich sagte, an Jupiter, Venus, Neptun, Mars und der Milchstraße vorbei und immer weitergehen. Es macht keinen Unterschied über jedes Sonnensystem hinaus in die Himmel des Himmels. Ich bin froh darüber. Denkt einfach daran, dass er weiterging und über solche Dinge hinaus. Ja, wenn wir auf unsere Verdienste vertrauen, sind wir gewiss verloren. Aber wenn wir auf seine Verdienste vertrauen, sind wir gerettet. Oh, wir können uns an Jesus in seiner Gnade erinnern, dass er uns emporgehoben und es auch gerade jetzt verheißen hat. Wir müssen nicht erdgebunden sein. Ihr seht, wir sind jetzt nicht mehr an die Erde gebunden, sondern an den Himmel. Wir sind bereits tot. Unser Leben ist in ihm verborgen durch Christus und wir sind mit ihm auferweckt. Wir sind nicht mit ihm tot. Wir sind mit ihm auferweckt und sitzen an himmlischen Örtern und erinnern uns an ihn. Wir sitzen an himmlischen Örtern. Wann, Bruder Branham? Gerade jetzt. Ja, wir werden nicht mit ihm auferweckt. Wir sind schon mit ihm auferweckt. Dies ist die Erstlingsfrucht unserer Auferstehung. Vom Tod zum Leben hinübergegangen und lebendig in Ewigkeit, sitzend in himmlischen Örtern in Christus Jesus, bereits mit ihm von den Toten auferweckt. Ja, wie herrlich ist es, mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, in himmlischen Örtern zu sitzen. Jawohl, wir können uns jetzt, während wir hier sitzen, an ihn erinnern. Und an all seine Verheißungen, die er uns gemacht hat. Ich habe auf die Uhr da hinten geschaut und dachte, meine Güte, ich komme gut voran. Ich bin jetzt hier fertig um 7 Uhr. Ich hatte noch etwa 3 Seiten Notizen und ich schob sie hier drunter, als ich auf meine Uhr schaute und sah, dass es noch nicht 7 Uhr war. Also dachte ich, ich komme wirklich gut voran. Wo war ich nur? Habe ich mich die ganze Zeit verlaufen? Ich weiß, dass ich mich furchtbar gut fühlte, aber ich wusste nicht, dass ich mich so gut fühlen würde. Aber ich schaute immer wieder auf die Uhr und dachte, dass dort etwas verkehrt ist. Nun, genau das wird eines Tages passieren, Freunde. Die Zeit wird stehen bleiben und wir werden unseren Flug in die Ewigkeit antreten, wo es keine Zeit mehr gibt. Wird es nicht wunderbar sein? Aber während wir jetzt hier sitzen, wo Zeit für uns keine Rolle spielt, sind wir bereits in himmlischen Örtern erhoben. Woran können wir uns erinnern? Wir können uns an jede Verheißung erinnern, die er uns gegeben hat. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, so könnt ihr bitten, was ihr wollt. Stimmt das? Ich kann mich an Johannes 5, 24 erinnern. Wer meine Worte hört und glaubt dem, nicht nur vorgibt zu glauben, sondern an ihn glaubt, der mich gesandt hat, der hat, das ist die Gegenwart, das ewige Leben und wird nicht ins Gericht kommen, sondern er ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Und wir leben jetzt gerade in Christus Jesus und sitzen in himmlischen Örtern. Das ist es, was er verheißen hat. Wir können uns daran erinnern, wie er sich als Messias unter den Menschen bekannt machte. Die Gläubigen sahen es. Und wir erinnern uns an Johannes 14, 12, dass er sagte, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Wir können uns daran erinnern, dass er das verheißen hat. Wir können uns daran erinnern, dass er in den letzten Tagen verheißen hat, dass der Heilige Geist in menschlichem Fleisch manifestiert wird. Genauso wie er es in Sodom tat, bevor es verbrannt wurde. Wir erinnern uns, dass Jesus diese Verheißung gab. Ich erinnere mich daran. Er hat es gesagt. Jesus hat es gesagt. Ich glaube es genauso, als ob ich dort säße und er mir davon erzählen würde, weil es genau hier ist und das ist die Art und Weise, wie ich dieses Wort glaube. Ich erinnere mich, dass er das gesagt hat. Das ist alles. Die Werke, die ich tue, wird er auch tun. Ich erinnere mich, dass ich neulich in der Schrift las, wo Jesus sagte, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr, ich kann es jetzt nicht tun. Aber wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er euch wieder an diese Dinge erinnern und wird euch dann zeigen, was kommen wird. Ich erinnere mich, dass der Heilige Geist sprach. Das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ist ein Unterscheider der Gedanken und Absichten des Herzens. Ich erinnere mich, dass Jesus eines Tages durch eine Menschenmenge ging und eine kleine Frau berührte sein Gewand, ging hinaus und setzte sich hin. Und ich erinnere mich, dass sie aufstand oder wo auch immer sie war und Jesus drehte sich um und fragte, wer hat mich berührt? Petrus dachte, er hätte den Verstand verloren. Er tadelte ihn und sagte, nun jeder berührt dich. Er sagte, aber ich spüre, dass ich schwach geworden bin. Kraft ist von mir ausgegangen. Er schaute sich um und fand die kleine Frau und sagte ihr, dass ihr Glaube sie gerettet hatte. Ich erinnere mich, dass die Bibel in Hebräer lehrt, dass er nun ein hoher Priester ist, der vom Gefühl unserer Schwachheit berührt werden kann. Das ist richtig. Ich erinnere, wie die Bibel in Hebräer 13,8 spricht. Ich erinnere mich an Jesus. In Hebräer 13,8 sagte er, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Oh, wie können wir uns an ihn erinnern? Jawohl, oh, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Doch ihr werdet mich sehen, die Gemeinde, die Gläubigen, denn ich werde bei euch, ja sogar in euch sein, bis an das Ende der Welt. Das stimmt. Ich werde dich niemals verlassen. Oh, es ist nicht einfach etwas, das heute geschieht und morgen wieder verschwunden ist. Es ist ewig. Ich werde dich niemals verlassen. Ich werde dich niemals versäumen. Oh, meine Güte, das würde uns schreien, rufen und weinen lassen. Wir möchten das ernsthaft bedenken. Erinnere dich an Jesus, nicht einfach nur so. Er hat das verheißen. Und wenn das nichts nützt, dann ist auch die Bibel nichts wert. Und wofür sitzen wir dann hier? Wofür leben wir überhaupt? Warum versucht ihr es? Wofür setzt ihr euch ein? Warum strengt ihr euch so an? Wenn es überhaupt richtig ist, dann ist entweder alles richtig oder nichts davon. Erinnert euch, es warst weder du noch ich oder dein Pastor, die das Versprechen gemacht haben. Es war Jesus, der diese Verheißung machte. Ich erinnere mich, dass er es sagte. Ich erinnere mich, dass er sagte, geht in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wie weit? In der ganzen Welt. Zwei Drittel wissen noch nichts von Christus. In alle Welt, zu jeder Kreatur. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Ich erinnere mich, dass er das sagte und wenn ich mich daran erinnern kann, wie kann ich dann etwas akzeptieren, das besagt, dass dieser Tag vorüber ist? Ich erinnere mich, dass er sagte, in die ganze Welt für jedes Geschöpf. Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wie kann ich mich mit einer Gruppe von Menschen zusammentun, die dieses Wort leugnen, wenn Gott über sein Wort wacht, um es zu bestätigen? Wie könnte ich mich mit Ungläubigen zusammentun? O Gott, lass mich an Jesus denken. Ich möchte mich an den Stand erinnern, den er eingenommen hat. Lass mich daran denken, dass er mein Retter ist. Lass mich daran denken, dass ich tot bin, dass ich nicht mehr bin. Ich bin seit 33 Jahren tot. Dies ist Christus, der in mir lebt. Und wenn ich hinausschaue und sehe, wie er Dinge tut, die ungewöhnlich und unpassend sind, dann weiß ich, dass ich nie gestorben bin. William Branham ist noch am Leben. Du bist noch am Leben. Solange du seinen Geboten nicht gehorchst, bist du noch am Leben. Aber wenn du seinen Geboten gehorchst, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Wie wunderbar, dass er dies verheißen hat. Noch eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen. Die Welt wird mich nicht sehen, ihr aber werdet mich sehen. Oh, wo immer zwei oder drei versammelt sind, werde ich in ihrer Mitte sein. Daran erinnere ich mich. Erinnert ihr euch daran, Brüder? Und die Werke, die ich tue, die werden auch sie tun. Welche Werke hat er getan? Da habt ihr es. Oh, natürlich, Bruder Branham, das war für eine andere Zeit. Das ist es nicht. Ich erinnere mich, dass er das gesagt hat. Ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast. Das ist alles vergessen, seht ihr, aber ich erinnere mich, was er sagte. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Der verleugne seine eigenen Gedanken und sein eigenes Denken. Du könntest deinen Vater verleugnen, deine Mutter, deine Frau, deine Kinder. Aber dort ist so etwas Echtes, dass du das nicht verleugnen kannst. Es hält dich fest. Und er ist hier. Lass uns jetzt einfach an jede Verheißung denken, die er gegeben hat, während wir unsere Häupter beugen. Unser himmlischer Vater, es gab vor wenigen Augenblicken einfach viele Anliegen. Überall im Gebäude werden die Hände erhoben. Aber Vater, du bist der lebendige Gott und ich bitte dich, Herr Jesus, diese Menschen zu segnen. Möge dein Heiliger Geist in ihnen wohnen, ihnen ewiges Leben geben und ihnen geben, was sie nötig haben. Lass uns daran denken, dass du das Versprechen gemacht hast. Du bist derjenige, der für diese Verheißung verantwortlich ist. Lass uns daran denken, egal was irgendjemand anderes sagt, du bist derjenige. Du bist derjenige, von dem wir erwarten, dass er sein Versprechen einhält. Du bist derjenige, der sagte, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er tot ist. Wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Ich erinnere mich, dass du das gesagt hast, Herr. Und dann sagtest du, dass diejenigen, die an dich glauben, nun, du sagtest, wenn wir glauben, haben wir ewiges Leben. Und du sagtest, dass diejenigen, die an dich glauben, die Werke, die du getan hast, auch tun werden. Nun, Vater, wir wissen, dass du Gott bist und wir wissen, dass es keinen anderen gibt außer dir und wir glauben dir und wir vertrauen dir jetzt im Namen von Jesus Christus. Nun, während ihr eure Häupter gebeugt habt, wie viele in diesem Gebäude wissen, dass sie nicht des Herrn in solch einer Weise gedenken, wie sie es eigentlich sollten? Und wie viele von euch sind am Ende dieser kleinen, zusammengestückelten Botschaft bereit, die Hände zu heben und zu sagen, Gott, mache dich so real für mich, bis ich mich an dich erinnere. Deine Gebote werden an meinem Bettpfosten hängen. Ich habe den Herrn stets vor mich gestellt, wie David sagte. Herr, gib mir mehr von dir, dass ich mich an dich erinnern kann. Hebt eure Hand und sagt, bete für mich, Bruder. Das ist fast überall so. Herr Jesus, sei mir gnädig. Nun, ist heute Abend jemand hier, der sich noch nie zu ihm als seinen Herrn bekannt hat und nun vor ihm stehen könnte? Und wir haben euch vorhin gesagt, dass er versprochen hat, wo zwei oder drei versammelt sind, werde ich in ihrer Mitte sein? Nun, das hat er verheißen. Da muss er hier sein und du hast ihn noch nicht als deinen Herrn angenommen. Wirst du das Unüberlegte tun, was Herodes getan hat? Wirst du diese Zusage machen, die Pilatus machte, und ihn auf jemand anderen abwälzen? Meine Mutter war eine Christin. Mein Papa hat genug Religion für uns alle. Würdest du das tun? Meine Ehefrau ist eine religiöse Frau. Was ist mit dir? Wirst du deine Hände heben und sagen, Gott, erinnere dich an mich? Ich bin ein Sünder und ich möchte mit dir in Ordnung sein. Ich werde meine Hand heben. Wie viele Hände sind hier, bei denen es so ist? Ihr meint, es gibt keinen einzigen Sünder in diesem Gebäude? Gott segne dich, meine Dame. Gott segne dich, meine Dame, hier. Da habt ihr es. Ich dachte, dass hier etwas nicht stimmt. Ihr versteht, dass Jesus sagte, er sei hier und er kennt die Gedanken deines Herzens. Ich danke euch für eure Aufrichtigkeit. Wirklich, es gibt noch mehr, die ihre Hand heben sollten. Würdet ihr dann eure Hand heben und sagen, Bruder Branham, ich spiele einfach nur eine heuchlerische Rolle? Ich gehe in die Gemeinde, aber wenn es wirklich darum geht, wiedergeboren zu werden, schließe ich mich einfach der Gemeinde an. Ich kenne Christus nicht wirklich. Ich liebe die Welt immer noch genauso sehr, wie ich sie früher geliebt habe. Ich genieße es zu gehen und einer Botschaft zuzuhören. Aber wenn es wirklich darum geht, sich Zeit zu nehmen und es zu lieben, hinauszugehen und Stunden im Gebet mit ihm zu verbringen, mit ihm zu sprechen und sich an ihn zu erinnern, dann tue ich das nicht. Ich habe nicht einmal das Verlangen, es zu tun. Ich weiß also, Bruder Branham, ich kann nicht richtig sein und diese Art von Gefühl haben. Also erhebe ich meine Hand zu Gott. Sei mir gnädig. Erhebt eure Hand, seid ehrlich damit. So ist es richtig. Gott segne euch. So ist es richtig. Gott segne euch. Amen. Wir werden einfach abwarten und sehen, ob der Heilige Geist noch etwas offenbaren wird. Gott segne dich, mein Herr. Gott segne euch hier. Ich möchte einfach nur, dass ihr euer Herz erforscht. Dazu ist er hier. In Ordnung. Gott segne dich, kleine Dame. Das ist sehr schön. Während du darüber nachdenkst, nimm es jetzt ernst. O Bruder Branham, ich muss schnell nach Hause. Hör zu, auch wirst du eines Tages aus diesem Leben hinauseilen. Denke jetzt daran, dies ist die Stunde, dies ist die Zeit. Du sagst nun, ich kann euch sagen, unser Pastor ist ein intelligenter Mann, sehr gebildet. Ich würde es lieber von ihm hören. Es macht keinen Unterschied, wer die Botschaft bringt. Es geht nicht um den Boten, sondern um die Botschaft, die du hörst. Egal, was für ein Mann dort zur Tür hereinkäme und dir mitteilen würde, dass du eine $1 Million geerbt hast, du würdest das Geld annehmen. Nehmt die Begnadigung an. Mit gesenktem Kopf und geschlossenen Augen werde ich jetzt etwas sehr Ernsthaftes fragen und ich möchte, dass ihr mir die Wahrheit sagt. Ihr Frauen, die ihr kurze Haare tragt, wie viele von euch sind wirklich der Meinung, dass ihr lange Haare haben solltet? Hebt eure Hand. Gott segne euch. Das ist gut so. Ich weiß, dass du es getan hast. Es gibt Hoffnung für dich. Aber wenn du so versenkt bist, dass du es nicht tun kannst und dich nicht einmal verurteilt fühlst, dann ist etwas mit dir geschehen, denn das Wort hat gesagt, du sollst es tun. Wie viele von euch Frauen tragen kurze Hose und diese Kleidung oder rauchen Zigaretten? Und auch ihr Männer, die wissen, dass sie falsch handeln und sagen, ich möchte das nicht tun, Bruder Brennen. Ich liebe Gott wirklich, aber diese Sache hält mich einfach fest. Ich weiß, dass es eine böse Sache ist. Ich erhebe meine Hand und bitte dadurch Gott, es von mir wegzunehmen. Erhebt eure Hand, seid ehrlich, Gott segne euch. So ist es richtig. Das ist Aufrichtigkeit. Das ist ehrlich. Gott wird uns mit dieser Aufrichtigkeit gleich eine Heilungsversammlung geben, wenn wir glauben können. Habt Glauben an Gott. Himmlischer Vater, du hast die Hände gesehen, du kennst den Zustand dieser Menschen. Du weißt alles, was in ihren Herzen ist, Herr. Ich bete, dass du jedem von ihnen vergibst. Und nun schenke ihnen das Verlangen ihres Herzens. Nimm ihren Herzschmerz hinweg. Tue das, Herr, was sie wissen müssen. Ich bete, dass du es ihnen gewähren wirst. Im Namen deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus, bitten wir es zur Ehre Gottes. Ich übergebe sie dir, Vater Gott, dass du durch den Namen von Jesus Christus dein Werk an ihnen vollbringst. Amen. Und wenn ihr jetzt eure Häupter erhebt, wie viele fühlen sich dabei ganz anders? Hebt einfach eure Hände und sagt, ich fühle mich ganz anders. Wie viele wissen, dass er verheißen hat, dass er der Herr ist, der alle unsere Krankheiten heilt. Glaubt ihr das? Wie viele von euch glauben, dass er das verheißen hat, dass eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen, doch ihr werdet mich sehen. Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass es dann möglich ist, wenn Hebräer 13,8 hier sagt, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, glaubt ihr, dass es möglich ist, dass wir Gott sehen könnten? Wie würden wir ihn in der Manifestation seines Geistes, seines lebendigen Wesens sehen? Würdet ihr das glauben? Ich werde meinen Bruder bitten, nicht für die da hinten zu beten, sondern für mich. Lass die Zuhörerschaft dieses Mal, wir kommen in ein paar Tagen zur Versammlung, wo wir, vielleicht erfassen wir das. Ich möchte, dass die Zuhörerschaft unter einer Kontrolle ist. Ich möchte diese Geister unter meine Kontrolle nehmen im Namen Jesu Christi zu seiner Ehre, damit sein Geist wirkt und euch beweist, dass er immer noch lebt. Ich nehme sein Wort hier. Es sagt, das ist Johannes 14. Kapitel und 12. Vers, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Glaubt ihr das? Und jeder von euch da draußen, der krank oder bedürftig ist oder etwas benötigt, soll beten. Denkt daran, berührt einfach den Saum seines Gewandes. Er ist der Hohepriester, der sich von den Gefühlen unserer Schwachheit berühren lässt. Sagt die Bibel das, Brüder? Und wie würde er dann handeln, wenn er der Hohepriester wäre? Genauso wie er es tat, als er hier war, weil er derselbe Hohepriester ist. Wie würde er es tun, wenn sein Leib ein Opfer auf dem Thron Gottes ist? Wie könnte er das tun? Er sandte seinen Geist, den Heiligen Geist, zurück und er wird die Dinge, die mein sind, nehmen und sie euch zeigen. Nun, wenn ihr sehen möchtet, ob Gott, der Grund, warum ich es darauf aufbaue, ist, weil ich weiß, dass die Botschaft, die ich den Menschen verkünde, die Wahrheit ist. Das glaube ich von ganzem Herzen, auch wenn es hier ein bisschen abschneidet. Nicht um gemein zu sein, nicht um anders zu sein, sondern um ehrlich zu sein. Und deshalb weiß ich, dass er sagte, dass wenn er die Dinge nehmen würde, die von Gott waren, und das war, damit ihr es wisst, wenn er die Dinge nimmt, die Christus gehören und sie euch zeigen und euch die Dinge zeigt, die kommen werden und die gleichen Werke tut, die er getan hat, dann ist das der Heilige Geist. Es muss so sein. Bete jetzt und du berührst sein Gewand. Ich werde mich ihm hingeben und sehen, was er zu euch sagen wird. Betet einfach. Ist hier jemand, der noch nie in der Versammlung war? Würdet ihr eure Hand heben? Ja, es gibt viele. Erinnert euch, Jesus Christus hat nie beansprucht, Menschen zu heilen. Er sagte, nicht ich bin es, der die Werke tut, es ist mein Vater. Und im 1. Johannes 5. Kapitel 19. Vers, als er dort zum Teich von Bethesda ging und dort große Menschenmengen lagen, vielleicht Tausende, die dort lagen, Schwache, Blinde, Lahme und Verkrüppelte. Er ging zu einem Mann, der vielleicht ein Prostataleiden hatte oder Tuberkulose. Er war behindert und hatte das schon seit 38 Jahren. Und er sagte ihm, nimm dein Bett und geh ins Haus. Der Mann konnte gehen. Er sagte, wenn ich hereinkommen werde, wird noch jemand. Und es gab dort Männer, die viel schlimmer dran waren als er. Aber Jesus wusste, dass er dort war und er wusste, dass er in diesem Zustand war. Als er befragt wurde, sagte er, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts aus sich selbst tun. Aber was er den Vater tun sieht, das tut auch der Sohn. Das ist auch heute seine Position. Kein Prophet und niemand anders war jemals in der Lage, etwas außerhalb der Souveränität von Gottes Willen zu tun. Das ist richtig. Was Gott will, ich weiß es nicht. Ich möchte, wenn, das ist der Grund dafür, ich weiß, dass eine Gruppe dieser Prediger hier sitzt. Dort draußen gibt es nicht allzu viele, die ich kenne. Wenn ich ihn über jemanden sehen sollte, würde ich versuchen, den Menschen zu sagen, dass ich sie kenne. Ihr betet und seht, ob er noch der hohe Priester ist, den man berühren kann. Ich würde ihn direkt hier vor uns stellen und ihr seht, dass er hier ist. Ist das richtig? Sagt Amen. Das würde ihn auf jeden Fall hierher bringen. Habt einfach Glauben. Hier sitzt eine kleine Frau mit erhobenem Kopf und sie betet, so sehr sie kann. Sie hat einen grünen Mantel an und sitzt gerade dort. Sie betet für ein Leiden, das in ihrem Kopf ist und sie plagt. Ist das richtig, Dame? Hebe deine Hand, wenn das so ist. Wenn ich ein Fremder für dich bin, winke mit deiner Hand hin und her. Es hat dich jetzt verlassen. Tust du mir einen Gefallen, während du dort bist? Das Licht ist auf die Dame übergegangen, die dort neben dir sitzt. Sie betet auch. Ich möchte dich etwas fragen. Du sagtest, gedenke meiner Herr. In Ordnung, das hat er. Du leidest an einer Nasennebenhöhlenentzündung. Wenn das stimmt, hebe deine Hand und winke mit der Hand. In Ordnung, da habt ihr es. Glaubst du? Nun eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen. Frag diese Frauen. Ihr seht sie. Fragt sie, ob ich sie kenne. Hier ist ein junger Mann, der hier sitzt und für seinen Vater betet. Ich habe dich nie gekannt, weiß nicht, wer du bist und weiß nichts über dich, aber du betest für deinen Vater. Er ist nicht hier, er ist irgendwo auf der anderen Seite eines großen Wassers. Er leidet an Magenbeschwerden. Er ist in Puerto Rico. Das ist so, spricht der Herr, das stimmt. Glaubst du das? Siehst du, was ich meine? Hier sitzt eine Dame mit einem roten Hut, die interessiert schaut. Frau Eldridge, ja, sie leidet unter Herzproblemen. Glaubst du, dass Gott dich heilen wird? In Ordnung. Würdest du mir einen Gefallen tun? Neben dir sitzt eine Dame namens Frau Cook. Frau Cook hat Probleme mit ihren Beinen. Das stimmt. Frau Cook, heben Sie Ihre Hand. Wenn ich ein völlig Fremder bin, heben Sie Ihre Hand. In Ordnung. Habe Glauben an Gott. Legen Sie Ihre Hand auf die Frau neben sich. Sie heißt Frau Russell. Sie hat ein Lungenleiden. Heben Sie die Hand, Frau Russell. Und glauben Sie mir von ganzem Herzen, wenn ich ein Fremder für Sie bin. Was ist mit dem Nächsten? Das Einzige, was ihr braucht, ist Glauben. Die Dame neben ihr leidet auch unter Magenproblemen und heißt Frau Dillmann. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, kannst du Frau Harmon, die neben ihr sitzt, ist gerade aus dem Krankenhaus gekommen. Sie wurden wegen eines Enddarmproblems operiert. Glauben Sie, Frau Harmon, wenn Sie das tun, glauben Sie von ganzem Herzen, Sie können nach Hause gehen und gesund werden. Wie viele glauben jetzt? Eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen. Was versuche ich damit zu sagen? Erinnere dich an Jesus Christus. Jesus sagte, ich werde bei euch sein, ja in euch bis an das Ende der Welt. Die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun. Erinnert euch daran, dass Jesus diese Dinge verheißen hat. Jesus lässt sie geschehen. Nun, erinnert euch daran, dass Jesus verheißen hat, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Ihr, die ihr vor einer Weile die Hand gehoben habt, werdet ihr nach diesem Heilungsgottesdienst jetzt hierher kommen und zum Gebet hier stehen. Er hat verheißen, ewiges Leben zu geben, genauso wie er Heilung verheißen hat. Nun wusstet ihr, dass er das auch verheißen hat? Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund werden. Glaubt ihr das? Dann legt euch nun gegenseitig die Hände auf. Seht ihr, er ist hier. Ich kann euch nicht heilen. Er hat es bereits getan. Nun legt eure Hände auf jemanden und betet für denjenigen direkt neben euch. Amen. Beugt eure Häupter und betet einfach wie in eurer Gemeinde. Betet, Herr Gott, heile diese Person. Diese Person betet für mich und bittet Gott einfach zu heilen und gesund zu machen. Glaubt es von ganzem Herzen. Herr, ich glaube, dass Jesus Christus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist. Sein Wort kann nicht versagen. Erinnert euch daran, dass er verheißen hat, eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht sehen. Sie sehen ihn heute Abend nicht beim Hunderennen. Sie sehen ihn nicht beim Filmtheater. Sie sehen ihn nicht in diesen formellen Kirchen. Aber ihr seht ihn. Er ist hier. Denke daran, er hat es verheißen und er ist hier, um euer Gebet zu hören und euch das Verlangen eures Herzens zu geben. Legt einander die Hände auf und betet. Herr Jesus, ich komme und erinnere mich daran, dass du gesagt hast, in meinem Namen werden sie Teufel austreiben. Und ich treibe jeden Geist des Unglaubens aus dieser Zuhörerschaft, aus diesen Menschen aus, zur Verherrlichung Gottes.